Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute unter anderem über das hier sprechen wollen. Schauen Sie mal. 168 Seiten. Ein Bericht. Wird gleich noch besser. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber nicht etwa in digitaler Form, sondern Seite für Seite fein säuberlich eingescannt. Und dazu der schöne sachdienliche Hinweis, eine elektronische Fassung dieses Dokuments liegt leider nicht vor. Das ist der sogenannte Suthoff-Bericht, benannt nach dieser Frau, nach Margareta Suthoff, die ihn erstellt hat. Und die wiederum bestellt, ihn abzufassen von diesem Mann, von Karl Lauterbach, in seiner Funktion als Gesundheitsminister. Es geht um Masken und vor allem um Milliarden, um viele Milliarden. Und dazu die Frage, wer hat das eigentlich zu verantworten? Er jedenfalls hat dazu schon im Dezember 21 einen bemerkenswerten Satz gesagt. Ich zitiere, ich glaube, dass wir die Situation bei den Maskengeschäften, insbesondere bei Emix, so nicht belassen können. Das hüllt das Vertrauen in die Politik aus. Na dann, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, Christina Berndt hat als Wissenschafts- und Medizinredakteurin bei den Kollegen der Süddeutschen Zeitung die Berichterstattung zu Corona entscheidend mitgeprägt, würde ich sagen, und sagt also, wenn man das alles addiert, die Beschaffung, vor allem aber die Gerichtskosten hinterher, dann wird das der Skandal, der am Ende am meisten Geld in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland verbrannt haben wird. Der hängt an die Scheuer und die Maut locker ab. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Apropos Gerichtskosten, Tanja Gulden ist eine der Klägerinnen im Maskenskandal, von denen wir gerade so viel hören und lesen. Schön, dass Sie da sind. Als sie im April 2020 von dem Open-House-Verfahren der Bundesregierung erfährt, reagiert sie sofort, kontaktiert ihre Geschäftspartner in China und schafft, was damals fast als Ding der Unmöglichkeit gilt, nach nur 3 Wochen, glaube ich, liefert sie 600.000 Masken an die Beamten zu Hause in Deutschland. Zahlungsziel 1 Woche. Das Geld kommt nie an, bis heute nicht. 2,7 Millionen und mittlerweile zuzüglich 1,6 Millionen für Anwälte, Zinsen, Gerichte und so weiter. Was kommt da noch auf deutsche Steuerzahler zu? Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Ja, immer dann, wenn es um richtig viel Geld geht, kommt dieser Mann ins Spiel. Den Herrn der Rentenlöcher hat ihn die Süddeutsche Zeitung mal genannt. Und es gibt eine schöne Geschichte, die das Verhältnis der SPD zu Ökonomen wie ihm beschreibt. Kritikern seiner Rentenpolitik hielt Olaf Scholz mit der ihm eigenen Demut mal entgegen. Deren Horrorszenarien hätten sich schon in der Vergangenheit nicht bewährt. Seine Antwort darauf in der ihm eigenen Demut war, rückblickend hat Herr Scholz nicht ganz Unrecht, aber mit Blick in die Zukunft redet er ziemlich viel Unsinn. Was also löst der Blick in die Zukunft bei ihm aus? Und was der gigantische Neuberg von neuen Schulden, 850 Milliarden vorerst? Fragen an Martin Werding, Wirtschaftsweiser. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass das mal geklappt hat. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Herr Lauterbach, vielleicht eine Frage zum Aufwärmen. Wann haben Sie zuletzt im Gesundheitsministerium Tischtennis gespielt? Da sehen wir Sie.
Ein paar Wochen her, leider. Ich habe da sehr gerne gespielt. Die Platte gehört mir und den Raum habe ich damals so eingerichtet. Und ich hätte es gern weitergespielt, also auch als Ex-Minister in dem Sinne. Ja. Aber das Privileg habe ich eingebüßt und ich bin jetzt auf der Suche nach einer neuen Spielmöglichkeit. Habe jetzt ein paar Mal in der Halle des Deutschen Bundestags gespielt. Vielleicht finde ich noch was Besseres, aber hier, da ist das letzte Spiel gelaufen.
Ja, aber warum?
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also habe ich einfach mitgeteilt bekommen, also durch einen Mitarbeiter, der die Nachricht ist weg. Die Platte habe ich den Mitarbeitern geschenkt im Übrigen. Cool. Also ich finde es gut, das ist ein schöner Raum und wenn die Mitarbeiter dort auf meiner Ex-Platte spielen, dann ist das gesund und gut, da freue ich mich. Daher habe ich die Platte zurückgelassen und verschenkt, aber also ich selbst bin dort nicht mehr gelitten.
Im Ernst?
Als Spieler zumindest nicht, ja. So ist es halt. Aber so what, darüber komme ich auch noch weg.
Darf ich kurz fragen, wer ist der Herr im Vordergrund?
Das ist Nico Popal, das ist ein Berliner Spieler, das ist ein sehr guter Spieler. Der ist in der Altersgruppe der über 50-Jährigen, der deutsche Mannschaftsmeister, also ein sehr guter Spieler, Materialspieler, sehr geschickt und so weiter. Mit ihm spiele ich regelmäßig.
Okay. Und zieht er sie ab oder sie ihn?
Das ist leider so. Das muss ich einräumen. Das ist also ein sehr guter Spieler, aber auch ein netter Mensch, mit dem ich gerne spiele und auch sehr oft spiele. Ich spiele gerne mit guten Spielern, weil ich auch in diesem Bereich gerne dazulerne.
Ja. Im Bereich Abziehen, im großen Ziel, werden wir heute noch einiges hören, würde ich sagen. Jetzt noch mal, also Frau Wagen möchte nicht, dass Sie dort Tischtennis spielen.
Ja, aber so what, das ist dann eben so, damit komme ich auch gut klar, das ist kein Problem. Ich habe vorübergehend
Privileg. Ich merke, dass Sie doch, dass, da gibt es doch ein Problem.
Nein.
Haben Sie Hausverbote oder was ist das?
Nein, Hausverbot nicht. Also ich kam ja sowieso nicht mehr ins Haus. Platte steht in einem Sportraum, den wir eingerichtet haben, im Keller. Da hat man sowieso keinen Zugang zum Haus. Also keine Sorge, dass ich da nicht umherlaufe und manipuliere die Mitarbeiter oder was.
Ganz kurz, steht da auch der Tresor mit dem Bericht?
Ah, da ist ein alter Tresor übrigens. Das war ja früher mal ein Bankgebäude, aber dieser Tresor ist nicht mehr genutzt und der Bericht ist auf Festplatten. Da wird heutzutage kein Tresor mehr verwendet.
Also der Bericht ist auf Festplatten?
Der ist auf Festplatten.
Wurde dann aber eingescannt, Seite für Seite.
Das weiß ich nicht, wie das gemacht. Auf jeden Fall, er liegt auch auf der Festplatte natürlich, ja.
Der liegt auf der Festplatte?
Ja.
Aber es gibt den schönen Satz, ich habe ihn gerade zitiert, eine elektronische Fassung des Dokuments liegt leider nicht vor.
Das
muss man zumindest erklären.
Das ist meines Wissens nicht richtig. Also es gibt elektronische, die elektronische Fassung natürlich. Also es ist nicht so, dass Festplatte gelöscht worden wäre, sondern der Bericht und auch die Quellen zum Bericht sind natürlich auf gesicherten Festplatten. Und wenn es da Probleme gibt, den Zugriff zu gewinnen oder was auch immer, helfe ich auch gerne.
Sie hätten noch das Passwort.
Nein, aber ich wüsste, wie das Passwort zugänglich gemacht werden kann.
Nur eine kurze Verständnisfrage. Vielleicht können wir das noch mal im Vollbild zeigen. Das, was da steht, können Sie das lesen?
Das kann ich natürlich nicht lesen, nein.
Ich meine, was soll das? Sowas an die Öffentlichkeit rauszugeben, kann man sich doch auch sparen.
Ich bin heute echt nicht in der Sendung, um meine Nachfolgerin zu kritisieren. Das mache ich nicht.
Nee, das ist eine Verständnisfrage.
Das ist für eine Perspektive
deutscher Steuerzahler.
Genau, für einen Gesundheitsminister gehört es sich jetzt nicht, der Nachfolgerin hier Knüppel zwischen die Beine zu werfen und so weiter. Daher kommentiere ich das nicht, was man sieht.
Den Knüppel haben Sie hier ja hingeworfen. Sie haben ja diesen Bericht an diesem Tresor im Keller da liegen lassen.
Nein, das habe ich nicht. Ehrlich gesagt, ich habe den Bericht damals in Auftrag gegeben, weil ich der Meinung war, dass die Öffentlichkeit ein Anrecht darauf hat und ich es auch im Übrigen, zu wissen, was damals gewesen ist. Und das ist auch richtig gewesen. Ich habe Frau Suthoff damals den Auftrag gegeben, sie soll das aufarbeiten und zwar so, dass es jeder versteht, in klarer Sprache. Und sie soll vor allen Dingen...
Sie soll mal diese geschwärzte Seite zeigen, dass es jeder versteht.
Genau, sie soll das aufarbeiten, in klarer Sprache, sodass nicht verklausuliert gesprochen wird. Und sie soll das machen ohne jede Beeinflussung. Daher hatten wir die Abmachung, solange sie am Bericht arbeitet, würde ich nicht mit ihr über den Bericht sprechen. Also keine Zwischenberichte, keinen Zwischenstatus, kein Gespräch. Ich habe wirklich über sehr lange Zeit, als sie daran gearbeitet hat, gar nicht mit ihr darüber gesprochen, nicht ein einziges Mal, weil ich wollte, sie soll es einfach alleine machen. Und ich wollte auch keine Zwischenberichte in schriftlicher Art. Daran habe ich mich sehr religiös gehalten und so ist das gewesen. Daher, was jetzt im Bericht drinsteht, ist auf jeden Fall, da muss ich Frau Suthoff auch klar in Schutz nehmen, das ist das Ergebnis ihrer Arbeit. Sie hatte noch zwei sehr hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und das ist in keiner Weise, wirklich in gar keiner Weise jemals politisch beeinflusst worden.
Ich habe gefragt, ob Sie das lesen können, weil ich eigentlich wissen wollte, ob Sie den Bericht kennen.
Ich habe natürlich später, als der Bericht dann fertig war, habe ich den Bericht natürlich kennengelernt. Das ist gar keine Frage.
Also Sie kennen das doch. Sie wissen, was da drin steht.
Jetzt natürlich, das ist gar keine Frage. Aber das, was ich jetzt hier sehe, das kann ich natürlich auch nicht lesen. Ich kann ja nicht durch die schwarze Übermalung, da kann ich ja nicht durchblicken. Wie soll das gehen?
Nee, ist schon klar. Aber warum wird denn da so großflächig geschwärzt?
Müssen Sie nicht mich fragen. Also ich bin hier wirklich heute nicht
bereit. Haben Sie den geschwärzten oder den offenen Bericht bekommen?
Ich habe später, als das Ganze abgeschlossen war, als die Arbeit von Frau Suthoff abgeschlossen war, habe ich natürlich den ungeschwärzten Bericht bekommen, weil ich kann ja nicht akzeptieren, dass ich die Kollegin bitte, das alles aufzuarbeiten und bekäme dann einen geschwärzten Bericht ausgehändigt. Wie soll das sein? Von daher, also...
Das heißt, Sie wissen alles, was da drin steht?
Ich kenne den Bericht, aber wie gesagt, ich äußere mich dazu nicht, weil ich einfach nicht meine Nachfolgerin in irgendeiner Weise heute kritisieren möchte. Das finde ich auch nicht richtig.
Herr Lauterbach, wie viele Leute kennen diesen ungeschwärzten Bericht?
Das will ich nicht sagen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau.
Wollen Sie es nicht sagen oder wissen Sie es nicht?
Ich weiß es nicht ganz genau, wie viele den
Handvoll.
Ungeschwärzten. Ich weiß es nicht. Sind auf jeden Fall nicht so viele.
Ein Dutzend.
Aber ich weiß es einfach nicht genau. Aber wichtig ist, also die Arbeit, das ist mir sehr wichtig zu sagen, von Frau Suthoff war qualitativ sehr hochwertig. Sie hat wirklich in die Tiefe hinein recherchiert.
Wissen Sie, was das Problem ist, Herr Lauterbach?
Ja.
Das können Sie einfach hier behaupten. Wir werden das alle nie rausfinden, weil wir können es ja gar nicht lesen.
Ja, vielleicht kommt der Bericht da irgendwann noch ungeschwärzt. Das weiß man ja nicht. Aber in der
Hätten Sie ihn ungeschwärzt veröffentlicht?
Das wäre ja jetzt eine Kritik an meiner Nachfolge.
Nein.
Doch, das wäre eine Kritik.
Wie hätten Sie es gemacht, Herr Lauterbach? Bitte, das ist doch einfach nur eine Verständnisfrage.
Ich lasse das einfach mal unbeantwortet.
Okay, Sie hätten es also gemacht.
Jeder, der mich kennt, wird die Antwort
ehrlich gesagt selbst
wissen.
Okay, warum hätten Sie es ungeschwärzt veröffentlicht?
Ja, was weiß ich denn? Aber Lage ist ja die.
Nee, also, aber warum?
Wenn so ein Bericht mit viel Schwärzung kommt, dann kommt es zu Sendungen wie heute. Das ist das, also machen wir uns ja nichts vor. Weil dann wird darüber spekuliert, was ist da gewesen, was ist da eigentlich geschwärzt worden.
Ja, das ist schon
also,
nicht schlecht.
Ja, dann, also, da, was ist da geschwärzt worden, was ist, wer wird da bedeckt und so weiter und so fort. Und möglicherweise.
Das war die schönste Art, Kritik an ihrer Nachfolgerin zu üben, ohne Kritik an ihrer Nachfolgerin zu üben.
Nein. Aber also wie gesagt, lassen wir es doch einfach mal so stehen. Auf jeden Fall ist wichtig.
Erlaubt mal ganz kurz. Also das ist ja kein Spaß. Da geht es ja um 3, wie viel Milliarden, wenn es schlecht läuft, Frau Berndt?
Ja, wenn es schlecht läuft, um 3,7 laut Suthoff-Bericht.
So. Steuerzahlergeld. Ist ja nicht irgendwas.
Ja.
Hat die Öffentlichkeit ein Anrecht darauf, das zu erfahren?
Sie sind der Journalist.
Ja, also, das ist nur eine rhetorische Frage, selbstverständlich. Sie meinen, wir sollen es rausfinden. Sagen Sie das nicht, wir finden das raus.
Ich kritisiere heute die Arbeit meiner Nachfolgerin nicht. Von daher werde ich diese Frage also nicht direkt beantworten. Da bin ich um Verständnis. Das ist einfach also mein Ethos. Ich bin froh, dass ich den Bericht habe anfertigen lassen.
Darf ich mal was anderes fragen, Herr Lauterbach? Kannten Sie Frau Waken vorher?
Nein. Also sie war mir einfach... Das ist mein Versäumnis. Also ich kannte sie nicht. Aber ehrlich gesagt, also vielleicht hätte ich sie kennen müssen, weil sie war ja im Fraktionsvorstand der CDU. Und da wäre es sicherlich also auch vollkommen okay gewesen, wenn ich mich da besser ausgekannt hätte.
Gesundheitsexperten untereinander kennen sich doch, fraktionsübergreifend.
Ja, dass sie keine Gesundheitsexperten ist, hat sie ja selbst eingeräumt. Aber da muss man auch sagen, also heute kommt einfach keine Kritik von mir an der Nachfolgerin.
Okay, dann habe ich eine Verständnisfrage. Hilft es, wenn Menschen, die Ministerien vorstehen, von dem Gebiet, das sie zu vertreten haben, was verstehen?
Es kommt einfach darauf an, wie der Minister tickt. Ich bin ja jemand, das ist mir ja auch oft vorgeworfen worden, ich arbeite gerne also auf der Grundlage wissenschaftlicher Studien und Evidenz, auch gern mit Wissenschaftlern zusammen. Von daher bin ich so der Typ, ich mache nur also Politik in den Bereichen, wo ich mich auskenne. Ich bin jetzt im Forschungsausschuss, weil ich leite den Forschungsausschuss, bin da der Ausschussvorsitzende, weil ich glaube, da kenne ich mich aus. Mhm. Also, Hätte ich das Angebot bekommen, der Vorsitzende des Verkehrsausschusses zu werden, hätte ich es nicht gemacht, weil ich so ticke. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, es gibt auch Minister, die sind komplett fachfremd in den Bereich gekommen und waren dann gute Minister. Von daher
Scheuer zum Beispiel im Bereich Verkehrsminister.
Ja, Andi Scheuer nicht, aber es gab definitiv Minister, die sind quasi aus anderen Bereichen gekommen und haben dann das gut gemacht. Ich bringe ein Beispiel. Ulla Schmidt beispielsweise war eine Rentenexpertin und ist dann Gesundheitsministerin geworden. Und aus meiner Sicht war Ulla Schmidt eine sehr gute Gesundheitsministerin.
Sie haben mit ihr zusammengearbeitet.
Es war eine gute Zeit. Somit, also ich persönlich ticke so, ich gehe nur an die Sachen ran, wo ich glaube, dass ich mich auskenne, da jetzt Forschung. Aber es muss nicht so sein.
Findest du interessant. Und haben Sie eine Erklärung dafür, warum eine CDU-Gesundheitsministerin diesen Bericht so lange im Tenniskeller bei Ihnen da unter Verschluss hält, bis die Öffentlichkeit das Gefühl entwickelt, irgendwie, da läuft irgendeine Mauschelei?
Das weiß ich nicht.
Um einen CDU-Fraktionsvorsitzenden möglicherweise zu schützen.
Das weiß ich nicht. Kann nur so viel.
Halten Sie das für denkbar?
Weiß ich nicht. Ich kann nur
Sie
so viel.
Sie wissen doch, ob Sie das für denkbar halten.
Ja, ich kritisiere die Vorgängerin nicht. Ich kann nur so viel definitiv
sagen.
Aber
würden Sie das theoretisch für nicht ausgeschlossen halten?
Ich weiß es nicht, aber ich kann so viel sagen. Der Bericht lag nicht im Tischtenniskeller. Das kann ich sagen.
Da lag der in einem Tresor oder wo lag der?
Nein, auch nicht. Also der ist auf einer Festplatte und fertig ist, ja.
Frau Gull, wie klingt das für Sie? Und wenn Sie diese Seiten sehen, diese geschwärzten, diese vielen, Datenschutz ist ja so die Begründung. Wie geht's Ihnen dann?
Ich kann vielleicht dazu beitragen, dass das Ganze in näherer Zukunft tatsächlich auch ungeschwärzt verfügbar ist. Wir haben tatsächlich auf eine Herausgabe des ungeschwärzten Berichts geklagt. Wir haben für die Inhalte auch ja aus ganz anderem Grund ein Interesse zu erfahren, was da tatsächlich drinsteht, auch in den geschwärzten Teilen. Völlig unpolitisch, einfach aus dem Interesse eines Open-House-Lieferanten, der 2020 an dem Verfahren teilgenommen hat, geliefert hat, nicht bezahlt wurde, vor Gericht noch immer steht und doch gerne, sehr gerne wissen würde, was denn im BMG alles über dieses Verfahren so geschrieben wurde. Ja.
Frau Bernd, Sie als Journalistin, die im Bereich Gesundheit auch seit sehr, sehr langer Zeit schreibt, wenn Sie das so sehen, auch diesen Bericht so sehen, auf den wir alle so lange gewartet haben, das Rumgeeier um diesen Bericht, wie geht's Ihnen da?
Ja, ist nicht förderlich, definitiv. Nee. Klar, für uns ist das ja, als Medien arbeiten wir nun schon so lange mit dem Bericht und sind immer wieder Teile zugespielt worden, über die wir berichtet
Ihnen
haben.
Auch?
Uns auch, ja, genau. Also der Operation,
also
NDR,
aus dem Tischtennistresor raus sozusagen.
Ja, irgendwie kam das zu uns, aber Details verrate ich natürlich nicht.
Aus dem Fahrradkeller. Ja.
Von daher haben wir uns mit diesem Bericht schon sehr intensiv beschäftigt.
Aber ganz kurz, Entschuldigung, die wurden Ihnen zugespielt?
Ja.
So passiv formuliert. Wenn man es jetzt aktiv formulieren würde.
Haben wir auch ein großes Interesse an diesem Bericht, natürlich.
Ja, also wer hat da genau, wer hat da gespielt? Wie läuft sowas?
Man redet über diese Dinge, man versucht herauszufinden, wer hat den Bericht, wo liegt der im Tischtenniskeller oder nicht.
Da, und da
könnte
ja nicht.
Man
das
vielleicht
schon mal
herankommen oder an Teile herankommen. Und
im Fahrradkeller.
Ja. Manchmal gelingt das und dann kann man eben hinter Dinge schauen, hinter die man gerne schaut und kommt so an Wahrheiten heran, für die es ein berechtigtes öffentliches Interesse ja auch gibt.
Das ist doch der Punkt. Also wir hatten vor einiger Zeit hier, ist noch nicht lange her, Jens Spahn, der sich hier auch zu diesem Thema dem Interview gestellt hat, was ich sehr honorig fand und hat sehr, ich fand sehr emotional und dann aber auch sehr überzeugend dargelegt, dass er sozusagen das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hat. Hat dann aber auch zugegeben und angeräumt, dass da Dinge ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sind, um es mal vorsichtig zu sagen. Vielleicht nicht unbedingt in schlechter Absicht. Und ich finde auch, man muss immer den Kontext sehen, in dem das alles stattgefunden hat. Wir reden über den Beginn der Pandemie, wir reden über März, April, Mai, Juni, so 2020. Und auch Leute wie wir haben sehr bohrende Fragen gestellt. Wieso sind wir eigentlich nicht in der Lage, mal ein paar Masken zu beschaffen? Was ist eigentlich los mit diesem Land? Das war sozusagen die Situation, große Drucksituation. Deswegen nochmal, was ist der Grund nach Ihrer Meinung, dass man da so eine komische Geheimniskrämerei macht um so einen Bericht?
Ja, weil es mehr ist als das. Ich glaube, jeder kann verstehen, dass in einer Krisensituation Dinge schwierig sind. Mhm. Manchmal auch Geld verbrannt wird, weil man bestimmte Wege sucht, weil es schnell gehen muss, weil man unter Druck ist, weil die Weltmarktlage ganz schwierig ist. Aber hier ist mehr als das passiert. Und das wird sehr, sehr deutlich, wenn man sich den Suthoff-Bericht genauer anschaut. anschaut. Nämlich Herr Spahn ist hier mit einer Hemdsärmeligkeit an die Sache herangegangen, hat wirklich gegen Widerstände sowohl in seinem Ministerium als auch in anderen Ministerien
agiert. In dem Ministerium vor allen Dingen.
Gegen Warnungen auch dieses Open-House-Verfahren durchzuführen, so hohe Preise festzusetzen für die Masken und hat sich darüber hinweggesetzt, dass es in anderen Ministerien ja Ämter gibt, Beschaffungsämter, die seit Jahren für den Bund solche großen Dinge wuppen. Ja, hat dann irgendwelche hemdsärmeligen WhatsApps geschrieben. Man muss schon sagen, das lief schlechter, als es hätte sein müssen, allein dem Druck geschuldet.
Nochmal dieser Satz, Herr Lauterbach. Ich glaube, dass wir die Situation bei den Maskengeschäften, insbesondere bei Emix, so nicht belassen können. Das hüllt das Vertrauen in die Politik aus. Dezember 21 haben Sie das gesagt. Wann ist Ihnen das erste Mal klar geworden, da ist irgendwas fürchterlich schiefgelaufen?
Naja, wir haben ja viele Prozesse verloren als BMG. Und ich habe dann tatsächlich systematisch versucht zu verstehen, was ist damals gelaufen. Und zum Teil ist mir dann aufgefallen, die eigenen Leute wissen es nicht. Weil viele von diesen Informationen waren mittlerweile ausgelagert in große Kanzleien und Beratungsunternehmen. Und da ist mir aufgefallen, dass wir halt eine unsichere Situation haben. Und ich wollte einfach den Schaden begrenzen und vor allem, so ticke ich als Wissenschaftler auch, ich wollte einfach genau kapieren, wie das damals gewesen ist. Und also Sachen wie Emix, wo dann jemand, was weiß ich, 50 Millionen Provision bekommt oder so etwas.
Da reden wir über Tandler, ne? Das müssen wir gleich nochmal erklären.
Ja, das ist Fall also, Unionskollegin, grapscht 50 Millionen Provision ab. Das sind ja keine normalen Verhältnisse. Das ist ja also, das ist ja nicht, kann man ja nicht, kann
schöner
man ja,
Satz in dem Zusammenhang.
Das kann ja nicht, also kann ja nicht, kann ich ja nicht als Minister drüber gehen und sagen, das ist so passiert, bla und so weiter, sondern daher habe ich damals also das also Gefühl bekommen, das muss mal richtig aufgearbeitet werden. Und Frau Sudow habe ich damals ausgewählt, weil sie mit Beschaffung sehr viel Ahnung hat. Ich lege immer großen Wert darauf, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die das, was ich von ihnen möchte, auch wirklich gut können.
Auch beruflich machen.
Frau Sudow hatte im Verteidigungsministerium und in anderen Ministerien, hatte die super viel Erfahrung, also mit dem Durchdringen komplexer Vorgänge und auch mit Beschaffung. Und von daher dachte ich, das ist ja meine Frau, die wird das wuppen. So ist es dann auch gewesen. Aber Tatsache ist natürlich, also wenn da also solche Prozesse laufen und wir verloren einen Prozess nach dem anderen, dann muss ich wissen, also wie läuft das hier? Und Frau Sudow hatte da ja auch den Auftrag, die Prozessstrategie des Gesundheitsministers noch einmal zu überdenken. Weil, also ich bin kein Jurist. Verstehen Sie, ich bin immer sehr vorsichtig, mich nicht zu Dingen zu äußern, wovon ich nichts verstehe. Und also ich habe großen Respekt vor der Spitzenjuristerei. Meine Tochter ist eine begabte Juristin, ich bin es nicht. Und daher habe ich mit Frau Sudow auch jemanden gewollt, der mich einfach berät, wie ist eigentlich hier die Prozessstrategie, die wir machen? Und das war auch eine wichtige Funktion, weil es lief ja nicht optimal. Das hat ja gerade Frau Berndt schon zum Ausdruck gebracht. Also wir haben ja dann auch eine Menge von Prozessen verloren.
Und hat Frau Sudow sich auch mit ihrem Handeln als Gesundheitsministerin beschäftigt?
Selbstverständlich. Also wir sind da auch nicht ungeschoren davon gekommen.
Was steht über Sie drin?
Ja, das müssen Sie selbst recherchieren.
Sie üben jetzt keine Kritik an Ihrem Nachfolger, Sie im Zweifel selber.
Und es rechne ich an mir selbst.
Ich würde das lesen, verstehen Sie?
Ja,
aber leider, dieser schwarze Edding macht einen Strich durch die Rechnung, hätte ich fast gesagt.
Aber tatsächlich,
aber warum erzählen Sie nicht, was über Sie da drin steht, Herr Lauter?
Das muss selbst recherchiert werden. Aber wir haben ja...
Nein, das ist nicht trivial. Ich lasse Sie da nicht raus. Warum?
Wir drehen uns aber im Kreis drin. Aber was ganz klar ist, und übrigens, also auch Olaf Scholz ist nicht ganz unkritisch weggekommen. Also,
was steht denn über Olaf Scholz drin?
Ja, also, dass er da, also, wenn das stimmt und so weiter, er hat natürlich auch, also als Finanzminister, da also Beträge genehmigen müssen oder hat sie genehmigt. wo sich dann nachher herausgestellt hat, dass dafür die Ware, die dagegen stand, das nicht wert war. Es wurde Gramsch geliefert, es wurden hohe Beträge bezahlt, das kann ja natürlich nicht richtig sein.
Entschuldigung, noch mal ganz kurz, im Zusammenhang mit Masken.
Mit Masken, genau. Es wurde Gramsch geliefert, die Ware stand nicht davor, der Logistiker konnte es nicht prüfen.
Das steht im Bericht drin.
Ja, aber genau, aber die also Details, also tun hier nichts zur Sache.
Doch, doch.
Die Prozessstrategie haben wir dann verändert. Da bin ich dann tatsächlich auch also in die Schuhe gekommen. Von daher, wenn ich mir eines also vielleicht vorwerfen sollte, dann ist es das Folgende. Also man muss da ein bisschen selbstkritisch auch sein.
Bisschen.
Ich hätte, wenn ich es heute noch mal zu tun hätte, hätte ich Frau Suthoff früher mit dieser Aufgabe betraut. Ich hätte es früher gemacht. Also das hat eine Zeit lang gedauert. Sie hat das schnell und super gründlich und gut gemacht. Aber wäre ich früher dazu übergegangen und hätte Sie oder jemanden von dieser Qualität gebeten, das aufzuarbeiten, das wäre kein Fehler gewesen.
Aber Sie hätten den Bericht natürlich auch schon veröffentlichen können, nicht? Der liegt ja seit Januar 2025 vor. Da waren Sie noch Minister. Dann hätten wir jetzt auch nicht diesen ganzen Ärger noch im Nachhinein.
Das ist nicht ganz falsch, aber der Bericht wurde ja noch also geprüft, als der Bericht in der ersten Fassung vorlag. Ich hatte ihn damals noch nicht gesehen. Da habe ich darum gebeten, dass der Bericht jetzt erst einmal all denjenigen in den Teilen, wo sie betroffen sind, vorgelegt wird, die also ihre Rechte da auch. Also
das heißt, Spahn hat ihn gelesen?
Spahn weiß ich nicht. Also Spahn ist nicht. Es ging ja nicht um Spahn, sondern es ging um die Mitarbeiter.
Nein, aber es betrifft ihn doch. Entschuldigung, Sie haben gerade gesagt, Sie haben darum gebeten, dass der Bericht all denen, die da drin vorkommen, die betroffen sind, vorgelegt wird.
Nicht die vorkommen, sondern ich bin verantwortlich.
Ja, die betroffen sind.
Nein, ich bin verantwortlich für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesgesundheitsministerium hier im Bericht vorkommen und es werden zum Beispiel Vorgänge dann also vorgelegt, wo sie das geraten hätten oder das nicht und so, dann muss den Leuten die Möglichkeit der Stellungnahme gegeben
werden. Und Spahn nicht?
Er ist doch kein Mitarbeiter von mir gewesen. Ich habe doch ihm gegenüber als Mitarbeiter keine Fürsorge.
Er ist die zentrale Figur in diesem Bericht.
Das wäre
das ist ja das, was er auch beklagt. Und ich finde auch zu Recht, wenn er sagt, mich hat keiner gefragt.
Ja, aber es ging doch
hier. Stimmt das so?
Nee, das ist ehrlich gesagt, also man muss Folgendes unterscheiden.
Was jetzt? Stimmt das oder stimmt das nicht? Es gibt nur zwei Möglichkeiten zu antworten. Ja oder nein?
Ob er befragt worden ist.
Genau. Hat er die Möglichkeit gehabt, sich zu äußern oder nicht? Ist er befragt worden? Ja oder nein?
Nein, hat er nicht. Es ist ja keine Untersuchung. Warum nicht? Weil es kein Untersuchungsausschuss gegen Jan Spahn gewesen ist. Es ist im Haus.
Herr Lauterbach, bitte.
Darf ich ganz kurz ausführen?
Ja, nee, dürfen Sie, aber das ist ein wichtiger Punkt gerade. Also, das hat doch mindestens ein politisches Geschmäckle, muss man sozusagen. Es riecht nach Parteitaktik, wenn man die zentrale Figur in diesem Bericht nicht befragt. Wenn es um Aufklärung geht, muss man doch den befragen, der ganz maßgeblich für das eine oder andere verantwortlich ist.
Aber das war doch nicht die Aufgabe des Berichtes, sondern die Aufgabe des Berichtes war festzustellen, was ist damals im Haus gemacht worden? Und weder Angela Merkel, noch Olaf Scholz, noch ich, noch Jens Spahn, wir die politischen Verantwortungsträger, sind befragt worden. Es ging doch darum festzustellen, was ist im Haus, was hat da stattgefunden. Aber es kann doch nicht so sein, dass wir als die politischen Verantwortungsträger plötzlich in der Fürsorgepflicht so gesehen werden wie Mitarbeiter. Kein Politiker ist gefragt worden. Scholz nicht, ich nicht, ich bin ja auch mit Gegenstand des Berichtes, Merkel nicht, Helge Braun nicht.
Aber Sie haben ihn gelesen.
Ja, nachdem er fertig war.
Jens Spahn hat ihn nicht gelesen.
Das weiß ich nicht, aber das ist dann das muss er mit Frau Wagen also klären. Aber wir haben den Bericht jetzt verfügbar. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso Frau Wagen ihn Jens Spahn dann nicht zur Verfügung stellt. Weil es würde ihn ja auch nicht dümmer machen.
Sie hätten ihm den ja zur Verfügung stellen können.
Ich habe den Bericht ja nicht veröffentlicht, weil in der Phase wurde an dem Bericht ja noch gearbeitet.
Es geht hier nicht um Veröffentlichen, geht darum, Ihre Mitarbeiter haben das gelesen, Sie haben es gelesen. Jens Spahn war der zuständige Gesundheitsminister.
Entschuldigung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben immer den Teil gelesen, der sie direkt befragt.
Gab auch Teile, die Jens Spahn betroffen haben, würde ich sagen.
Ja, aber ich habe schon gerade gesagt, also die politischen Verantwortungsträger, die sind nicht also zu behandeln wie Mitarbeiter. Wenn ich also neutral bewerten will, was hat im Haus damals stattgefunden. Nee,
mir geht es jetzt um die Lektüre. Der eine Gesundheitsminister, Sie im Amt, hat ihn gelesen.
Genau.
Der Ex-Gesundheitsminister hat ihn nicht gelesen. So einfach ist das.
Ja, aber wenn er nicht gelesen hat, dann hat Frau Waken...
Sie zweifeln das an?
Ich weiß es einfach nicht. Aber wenn er nicht gelesen hat, dann hat Frau Waken eben den Bericht nicht gegeben. So what? Das ist doch nicht in meiner Verantwortung und darüber muss ich mir keine Gedanken machen.
Ihr Teil der Verantwortung ist, Sie hätten ihm das Ding zur Verfügung stellen können.
Aber bin ich
dann wäre es nicht zu der Sendung gekommen, die er zu überstehen hatte hier.
Aber das ist doch, also ich bin doch nicht in der Pflicht, also ihm das zur Verfügung zu stellen. Meine Pflicht ist in erster Linie mal, dafür zu sorgen. Dafür habe ich gesorgt. Dass wir uns systematisch damit beschäftigen, was ist damals gelaufen. Wie ist das gelaufen? Und nur ganz kurz gesagt, ich habe mich auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt, ist die Prozessstrategie, die wir derzeit verfolgen, ist die erfolgsversprechend? Das sind die Dinge,
das heißt, das war eine Strategie?
Eine Prozessstrategie, natürlich.
Es war eine Strategie, zu sagen, das Zeug war fehlerhaft.
Nein, eine Prozessstrategie ist, wie ich also vor Gericht vortrage in den vielen Prozessen, die es gibt. Und dafür bin ich natürlich damals verantwortlich gewesen, weil unter meiner Leitung des Bundesgesundheitsministeriums sind ja zahlreiche dieser Prozesse gelaufen. Und wir haben am Anfang, das war ja auch einer der Gründe, weshalb ich Frau Suthoff gebeten habe, sich das mal genauer anzuschauen. Ich habe damals den Eindruck gehabt, wir verlieren viel. Und das war tatsächlich so. Das war so.
Und dann haben Sie die Strategie verändert.
Genau, dann haben wir die Strategie etwas verändert.
Wie?
Das will ich hier nicht ausführen, weil wir haben ja hier Prozessbeteiligte. Ich werde weder über die vorherige oder die jetzige Strategie sprechen. Aber ein Ziel war auch, ich habe einfach das Gefühl, wir kriegen hier keinen Fuß auf den Boden. Wir verlieren hier viel. Und daher haben wir dann das etwas verändert. Und da hat Frau Suthoff wirklich geholfen, also als eine erstklassige Juristin, die sie ja ist.
Wir haben jetzt erfahren, was über Jens Spahn da drin stand im Wesentlichen. Wir wissen dank Ihrer Auskunft gerade, was über Olaf Scholz drin stand. Wir wüssten immer noch wahnsinnig gern, was über Sie drin steht. Warum reden Sie über den Kanzler und nicht über sich?
Also was wird da über... Also ich weiß gar nicht, ob da so viel über mich drin steht. Aber wie gesagt... Also
Sie haben ihn gelesen.
Ich habe ihn gelesen, also... So genau habe ich das auch nicht mehr im Gedächtnis. Aber also es ist auf jeden
Merken
Fall
Sie selber, ne?
ist auf jeden Fall also richtig, dass
da was über Sie drin steht.
Es ist auf jeden Fall richtig, dass also die Vorgänge die ja nicht perfekt gelaufen sind, dass zum Beispiel bestimmte also Funktionen, die eigentlich im BMG hätten sein müssen, dass die ausgelagert worden sind. Das war ja auch noch zu meiner Zeit so, was ich gar nicht so genau wusste. Ich habe viel erst Erfahrung können, als ich das aufgearbeitet habe.
Wie froh sind Sie, dass Ihr Teil geschwärzt worden ist?
Ich weiß gar nicht, was von mir geschwärzt worden ist.
Sie haben ja das ganze Ding gelesen.
Ja, aber ich habe mich jetzt nicht mit den Schwärzungen, also ich habe mir nicht die Mühe gemacht, jetzt zu schauen, was ist geschwärzt worden.
Darf ich nochmal fragen, kein Wort der Selbstkritik an dem Punkt? Das habe ich falsch gemacht?
Ich habe auch gerade schon gesagt, ich hätte...
Sie haben gesagt, Sie hätten Frau Suthoff früher einsetzen müssen.
Ja,
aber in Bezug auf das, was da drin steht, das ist ja Kritik.
Das ist ja keine Kleinigkeit. Über mich steht da gar nicht so viel drin. Aber
dieses Wenige würden wir so wahnsinnig gerne erfahren.
Weiß ich ehrlich gesagt.
Das würde uns viel bedeuten.
Ja, wird schon kommen. Aber es ist tatsächlich so im Wesentlichen, wenn ich selbst jetzt selbstkritisch da ein bisschen was beitragen soll. Also... mir ist im Nachhinein zu spät aufgefallen, dass also wir in der Art und Weise, wie wir mit dem Thema umgehen, nicht ausreichend transparent sind. Und daher hätte ich den Bericht nachträglich gesehen, deutlich früher veranlasst.
In diesem Bericht stehen ja wirklich skandalöse Dinge drin. Also da geht es ja bis hin zu nicht nur wahnsinnig viel Geld verbrannt, sondern bis hin auch zu Geschäften, die sehr fragwürdig sind, Provisionen, aber auch Beauftragung im hemdsärmeligen Verfahren durch Herrn Spahn von einer Firma, die mit der CDU sehr vernetzt ist, aus seinem Nachbarwahlkreis kommt, den Spediteur Fiege,
aus dem Nachbarwahlkreis von Jens Spahn, wichtig, das kleine Detail,
und vor allem auch nicht von sein Wahlkreis. Dessen Vertreter, deren Vertreter dieser Firma auch im CDU-Wirtschaftsrat sitzen, also schon sehr CDU-nah sind. Und von daher finde ich, dass dieser Bericht hätte raus müssen. Und zwar sehr viel früher schon, als es jetzt langsam so scheibchenweise auch mit Hilfe der Medien passiert. Ja, das sehe ich schon als großes Versäumnis. Und im Grunde müsste man da jetzt auch politisch noch aktiver werden und einen Untersuchungsausschuss zu dieser Frage einberufen, weil sie doch ein so starkes Geschmäckle hat, dass man da wirklich sehr tief reingraben muss.
Verstehen Sie, Herr Lauterbach, oder können Sie nachvollziehen, war ein interessantes Thema zwischen Jens Spahn und mir hier. Ich sagte immer wieder Untersuchungsausschuss und die Antwort war immer wieder Enquete. Und ich sagte wieder Untersuchungsausschuss und er sagte wieder Enquete. Das Wort Untersuchungsausschuss wollte ihm nicht über die Lippen kommen. Warum nicht?
Das weiß ich nicht. Also Sie haben es ihn ja gefragt.
Und würden Sie sagen, das braucht einen Untersuchungsausschuss?
Ich würde mich da nicht einmischen wollen. Wie gesagt, ich kritisiere nicht Frau Warken, ich kritisiere nicht Jens Spahn.
Entschuldigung, das ist ja ein Verfahren, über das wir jetzt hier reden.
Ja, das gehört sich aber nicht.
Also der Untersuchungsausschuss ist ja keine Person.
Da mische ich mich ehrlich gesagt nicht ein.
Warum, Frau Berndt, wäre der Untersuchungsausschuss das richtige Instrument?
Ja, weil es um den Verdacht von Vorteilsnahme von geschäftlichen Verquickungen geht. Das ist einfach sehr viel mehr, als dass es nur um vielleicht Fehlentscheidungen geht oder dass man lernen will. Also ich finde jetzt, es gibt ja eine Enquete-Kommission zur Corona-Pandemie, zur Aufarbeitung insgesamt. Das finde ich richtig, dass das eine Enquete macht, weil es da darum geht, wirklich politische Entscheidungen nochmal zu hinterfragen, zu lernen für die nächste Pandemie. Aber hier geht es eben um mehr. Also es geht um Deals. Es geht darum, welche Rolle hat da ein Minister gespielt, der heute noch in einer sehr hohen Funktion ist, der sich aufmacht, vielleicht einmal unser nächster Bundeskanzler zu werden, Herr Spahn. Und da muss man, finde ich, jetzt sehr, sehr genau hingucken, inwieweit er sich da aufgeschwungen hat in Dinge, die ihm einfach nicht zustanden.
Bevor wir gleich zu Frau Gulden kommen, noch ganz kurz E-Mix. Ist das sozusagen etwas, was symptomatisch ist für das, was da schiefgelaufen ist damals? Können Sie einmal den Fall E-Mix mal kurz schildern, Frau Berndt?
Ja, es gab ja eben verschiedene Verfahren, an Masken zu kommen. Herr Spahn hat es einerseits mit diesem Open-House-Verfahren versucht, wo Frau Gulden dann eine Rolle spielt, dass einfach gesagt wurde, her mit den Masken, alles, was ihr uns liefert bis Ende April, nehmen wir für diesen Preis von 4,50 Euro. Das war die eine Geschichte, aber es gab eben auch solche Direktverträge mit einzelnen Firmen, darunter einer kleinen Firma in der Schweiz namens E-Mix, wo eben CDU-Politikerinnen wie Frau Hohlmeier und Töchter von CDU-Politikern wie Frau Tandler eine sehr unrühmliche Rolle gespielt haben und wo eben auch Gelder geflossen sind, wofür es dann meiner Ansicht nach wirklich dringend eine juristische Aufarbeitung
braucht. Wie viel wurde für eine E-Mix-Maske bezahlt?
Noch mehr als die 4,50 Euro.
Warum?
Ja, das weiß Herr Spahn.
Über 5 Euro, soweit ich weiß. Ne? Wie viel war das, Herr Lauterbach?
Es war satt, um es mal so auszudrücken.
Also satt.
Die E-Mix-Masken waren sehr teuer.
Wie teuer? 5 Euro?
Ja, irgendwie so.
Die waren noch teurer, genau. Das ging schon auf die 6 Euro zu.
Das meine ich, sowas habe ich auch im
Kopf. Waren teure Masken, genau. Aber
war das Open-House-Verfahren von Frau Gulden schon durch?
Die Masken sind, soweit ich weiß, spät noch gekauft worden. Das ist richtig. Und es ist ja auch ein bisschen Teil des Problems. Also das Open-House-Verfahren, das gehört zu den Dingen, die habe ich auch in der Vergangenheit schon immer kritisiert. Das ist ein Verfahren, was in so einer Situation nicht wirklich gut funktionieren kann. Aber ein Problem war, Open-House lief. Erwartbarerweise wollte die ganze Welt uns dann zu diesen Preisen Masken liefern. Und dann hat man gesehen, genau, und also so schnell konnte auch gar nicht geprüft werden, also welche Qualität haben die Masken, funktionieren die und so weiter. Es wurde Ramsch geliefert, aber blitzschnell. Und der Logistiker konnte das nicht aufnehmen so flott, der war damit auch überfordert. Und dann hat man das Verfahren gestoppt, hat gesagt, okay, wir sind...
Vorher beendet, ne?
Vorher genau. Beendet, genau, wir haben genug Masken. Und dann sind aber dann danach noch Masken gekauft worden, zum Beispiel von Emix und von anderen.
Für knapp 6 €.
Ja, aber teure Masken gekauft worden. Und das hat vor Gericht dann Probleme gemacht. Weil wenn ich also nicht mehr annehme, weil ich genug Masken habe, dann ist eine Spannung vor Gericht da, wenn ich dann danach noch teuer gekauft habe. Das hat also einfach dann die Strategie verschlechtert, muss man sagen. Und das war einer der Gründe, weshalb ich dann diese Aufarbeitung veranlasst habe.
Aber es ist natürlich nicht nur vor Gericht und juristisch fragwürdig, sondern auch im Sinne aller Steuerzahlenden in diesem Land,
steht mir nicht zu. Also so, das
die Provision, allein die Provision dafür waren 50 Millionen.
Ja, und dann eben noch so fischige
Verträge. Und Frau Tantler ist dann vor Gericht gelandet, weil sie nicht ordnungsgemäß versteuert hat. Nicht wegen der überzogenen Provision, sondern da ging es um Steuerhinterziehung. Also, noch mal was anderes.
Genau, das ist was anderes. Also sie war offenbar mit dem versteuerten Betrag war sie nicht befriedigt und wollte dann tatsächlich auch noch durch illegale Steuergestaltung wollte sie dann noch den Schnitt verbessern. Das sind natürlich.
Das war die Goldgräberstimmung damals.
Das war einfach total unehrenhaft, muss man sagen. Und es sind ja damals auch andere Leute aufgefallen, der Kollege Nüssland zum Beispiel, den ich aus der Gesundheitspolitik immer geschätzt habe. Muss ich ehrlich sagen, hat mich komplett getäuscht. Der hat dann tatsächlich auch da versucht, richtig viel Geld mitzunehmen. Ist ja dann auch so aus der Politik ausgeschieden. Aber diese Art und Weise, dass man damals versucht hat, in der Not den Staat auszunehmen wie eine Weihnachtsgans, das war besonders abstoßend. Und das wollte ich auch tatsächlich hier durch den Bericht noch mal richtig aufgearbeitet haben. Und das hat auch nachher einen Einfluss darauf gehabt, dass wir die Prozessstrategie etwas verändert haben.
Frau Gulden, an welchem Punkt kommen Sie ins Spiel? Ich finde es wirklich interessant, heute mal jemanden hier sitzen zu haben, der an diesem Open-House-Verfahren teilgenommen hat. Vielleicht fangen wir mal ganz anders an. Was hatten Sie für ein Unternehmen? Sie hatten eine Firma, die was gemacht hat?
Wir sind ein Großhandelsunternehmen. Wir sind im Bereich Schmuck und Uhren tätig.
Schmuck und Uhren, Schmuck aber und keine Uhren. Masken?
Nein, wir waren ein sogenanntes fachfremdes Unternehmen.
Und haben mit Schmuck gehandelt, den Sie in China haben fertigen lassen?
Genau, wir haben langjährige Importerfahrung aus China. Wir haben dort ein zuverlässiges Beschaffungsnetzwerk. Wir haben ein zuverlässiges Logistiknetzwerk. Und wir waren damit eigentlich genau die Zielgruppe, die Herr Spahn damals mit dem Open-House-Verfahren ansprechen wollte. Also wir gehörten zu dem Schwarm der kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland, die eben das entsprechende Netzwerk Importlogistik haben, die über die finanziellen Mittel verfügen und die auch einsetzen möchten, um den Bund bei der Beschaffung von Masken zu unterstützen. Weil ja die tatsächlichen Fachunternehmen nicht mehr liefern konnten. Mhm.
Darf ich fragen, wie groß war Ihr Unternehmen zu der Zeit? Wie viele Mitarbeiter, wie viel Umsatz, um mal eine Idee zu kriegen?
Wir sind tatsächlich ein sehr kleines Unternehmen. Wir führen die Firma nur zu zweit, mein Mann und ich.
Sie sind zu zweit, okay.
Genau.
Und haben damals welchen Umsatz gemacht?
Wir haben vor dem Open-House-Verfahren etwa 3 Millionen Jahresumsatz gemacht.
Zu zweit?
Zu zweit.
Respekt?
Ja.
Gut ab. Ein sehr cleveres Geschäftsmodell scheint das
wir
zu
hätten,
sein.
Wir haben dieses Jahr 25-jähriges Bestehen. Wir haben über die ganze Zeit hinweg uns mit sehr viel Fleiß und Energie das Unternehmen so aufgebaut.
Und dann hören Sie von diesem Open-House-Verfahren. Mhm. An mir ist das zum Beispiel völlig vorbeigegangen. Wie kriegt man sowas mit?
Wir haben ja Ende März eben mitbekommen, wie die Pandemie nach Deutschland geschwappt ist und dass überall Maskenmangel herrschte. Wir haben dann erst Kontakt auf unserer Kreisebene aufgenommen zum Landkreis, ob denn Interesse besteht, dass wir eben Masken liefern für Pflegeheime, Altenheime. Da wurden wir dann verwiesen an das Beschaffungsamt des Landes Baden-Württemberg. Und dort hat man uns dann aufmerksam gemacht, dass es eben für solche fachfremden Unternehmen wie uns, die noch nie mit dem Bund Geschäfte gemacht haben, das Open-House-Verfahren gibt.
So, und wie muss ich mir das vorstellen? Also Sie hören das, 4,50 €. Und sagen, okay, das...
Nein, das hört man erstmal gar nicht. Das war das Interessante.
Sondern, also, was hört man?
Wir wussten, dass es ein Open-House-Verfahren gibt. Es war auch ausgeschrieben. Und Preis- und Leistungsbeschreibung hat man dann erst erfahren, wenn man sich die Angebotsunterlagen bei der Generalzolldirektion als abwickelnde Behörde erfragt hat.
Okay. Und da stand dann drauf 4,50 Euro.
Da stand dann drauf 4,50 Euro für.
Und fanden Sie das angemessen?
Das war für diese Zeit damals ein angemessener Preis, ja. Also anders als in anderen Beschaffungsverfahren mussten wir ja im Open House Verfahren auch frei Haus in Deutschland anliefern. Also wir mussten die Masken nicht nur beschaffen. In anderen Beschaffungsverfahren, FIGE oder das Unternehmensnetzwerk, die durften dann an einen Flughafen in Shanghai liefern oder in ein Lager in Shanghai. Wir mussten auch noch den Transport nach Deutschland organisieren in der Zeit. Mitten im Lockdown, die Lufthansa hat ihre Frachtflieger in Frankfurt aufgereiht. Ja, und von daher war der Preis für die Beschaffung, den Transport, die Versicherung, die Vorfinanzierung durchaus angemessen.
Also da gibt es aber natürlich auch andere Stimmen, die das sehr anders sehen, ja. Die jetzt nicht aus unternehmerischer Sicht schauen. Da gab es auch im Ministerium wirklich kritische Stimmen, die sagten, 4,50 Euro sind viel, viel zu hoch.
Ja, deswegen frage ich danach, genau, weil ich diese Zahl auch gerne. Darf ich fragen, was haben Sie bezahlt für eine Maske dort in China? Was kostete sowas?
Das kann ich jetzt mit Versicherung und allem drum und dran, war es natürlich so, dass wir am Ende auch was daran verdient haben, ja, weil sonst würden wir das aus unternehmerischer Sicht ja auch nicht mitmachen.
Nee, aber der Preis für die Maske, wie hoch war der?
Da schließe ich mich jetzt Herrn Lauterbach an. Wir sind ja in Auseinandersetzungen vor Gericht und es gibt dann manche Dinge, die ich auch nicht öffentlich sagen darf, weil sie sonst vor Gericht gegen mich verwendet werden.
Die Leute würden das natürlich gerne verstehen.
Es gibt
wie da die Zusammenhänge sind.
Die Strategieänderung, die Herr Lauterbach angesprochen hat, beruht ja jetzt vor allem auf der Geschichte, die Frau Suthoff ins Spiel gebracht hat über die Preisverordnung, dass der Preis, den Herr Spahn damals gemacht hat, preisrechtlich nicht zulässig sei und eben überhöht wäre und dass dann auf Basis der tatsächlichen Kosten der Lieferanten kalkuliert werden müsste.
Haben Sie weniger als 1 Euro pro Maske bezahlt?
Nein.
Mehr?
Ja, deutlich.
Und wie funktioniert das dann, Frau Gulen? Also Sie haben diese Kontakte in China.
Ja.
Sie hören von diesem Open-House-Verfahren, Sie besorgen sich die Unterlagen, Sie rufen Ihre chinesischen Geschäftspartner an.
Genau.
Hatten die Erfahrung mit Masken?
Die hatten zu der Zeit dann schon Erfahrung mit Masken, weil die ja ab dem Dezember angefangen haben, im Prinzip im Inland vorzusorgen und auch für andere Kunden in anderen Ländern zu sorgen. Wir haben also ein sehr gutes Netzwerk dort. Wir haben uns einen hochwertigen Produzenten für die Masken dort gesucht. Es gab eine Whitelist. Damals haben wir eben, ja,
so haben wir. Sie haben im Grunde komplettes Neuland betreten.
Ja.
Gab es damals in China ausreichend Masken?
Ja. Es war schwierig, tatsächlich wirklich zuverlässige Lieferanten zu finden. Das ist uns gelungen, eben über das Netzwerk, das wir vorher über Jahre aufgebaut haben.
Ja.
Und wir haben dann entsprechende qualitative Masken geliefert. Leider keinen Ramsch. Ja.
Ich frage deswegen, weil es für mich irgendwie, das ist ein Teil, der für mich unerklärlich ist. Also wenn Sie das konnten,
ja.
Sie haben vorher Import, Export im Bereich Schmuck und Uhren, sondern kontaktieren Sie Ihre Leute in China. Mhm. Wenn Sie das können, warum kann das eine deutsche Bundesregierung nicht?
Das müssen Sie die Bundesregierung fragen. Also deshalb wurde ja so ein Verfahren aufgelegt eben. Also man kann ja zurückgreifen auf das Know-how, auf den Schwarm, den man hat. Man hat ja eben die mittelständischen Unternehmen, man hat die kleinen Unternehmen.
Klar.
Man hat die Unternehmen, die damals helfen wollten in der Krise und unterstützen. Mhm. Man hat leider nur danach sie im Regen stehen lassen.
Ein wichtiger Teil der Vereinbarung war Bezahlung. Eine Woche später, Zahlungsziel.
Genau.
Eine Woche später.
Exakt.
Das war Teil des Vertrages.
Es war eine unbedingte Zahlungsverpflichtung 7 Tage nach Anlieferung der Ware.
Sie haben 600.000 Masken geliefert?
Ja.
Wir reden über knapp 3 Millionen Euro.
2,7 Millionen Euro netto, ja.
Und Sie haben die bis heute nicht gesehen?
Nein.
Nichts?
Keinen Cent.
Warum nicht? Mit welcher Begründung?
Der Bund trat damals vom Vertrag zurück mit der Begründung, wir hätten angeblich mangelhafte Masken geliefert. Über das angeblich können wir dann vielleicht noch sprechen. Wichtig ist aber zu sagen, dass wir jetzt 5 Jahre später hier sitzen, nicht weil wir etwas falsch gemacht haben, also weil wir angeblich mangelhafte Masken geliefert haben, sondern weil der Bund jede Menge falsch gemacht hat. Also der Bund wurde von Anfang an vertragsbrüchig. Der Bund hat rechtsmissbräuchlich vorgetragen vor Gericht. Da sind wir jetzt dann auch bei dem geschwärzten Vertrag. Der Bund unterliegt als Bundesbehörde Recht und Gesetz und damit auch einer zivilen Wahrheitspflicht, einer zivilprozessualen Wahrheitspflicht.
Ich merke schon, Sie sind sehr tief drin im Thema.
Das bestimmt ja jetzt seit 5 Jahren mein Leben. Mhm. Also Sie sind über das Grundgesetz an Recht und Gesetz gebunden. Dann geht es über den Umweg der Zivilprozessordnung auch an die Wahrheitspflicht des Vortrags in Zivilprozessen tatsächlich.
Okay.
Der Bund profitiert immer von einem Vertrauensvorschuss, den er hat. Den hat er sicher bei Ihnen, den hat er in der Öffentlichkeit, den hat er auch bei Gericht. Also ein Gericht, eine Öffentlichkeit geht davon aus, wenn eine Bundesbehörde etwas vorträgt, dann entspricht das der Wahrheit und dann wird auch nichts ausgelassen.
Das ist der Anspruch, den man an den Staat hat.
Das ist der Anspruch, den man an den Staat hat. Dann sehen wir diesen Bericht von Frau Suthoff, der in großen Teilen geschwärzt rausgegeben wird. Da ist wenig mit Wahrheitspflicht. Ne? Vor Gericht haben wir jetzt den Fall tatsächlich, dass viele Dinge, die vorgetragen wurden, eben nicht der Wahrheit entsprachen. Auf die Wahrheitspflicht hat Sie, Herr Lauterbach, auch der Bundesrechnungshof schon 2024 hingewiesen. Da gab es einen sehr verheerenden Bericht über die Maskenbeschaffung und einen außergewöhnlich deutlichen Hinweis an das BMG, eine deutliche Erinnerung, sich an die zivilprozessuale Wahrheitspflicht zu erinnern. Also offensichtlich hat auch der Bundesrechnungshof damals schon Unterlagen im Ministerium gefunden.
Aber ich will noch mal verstehen, also mit meinen paar Laienkenntnissen. Wir haben damals viel auch darüber geredet, FFP2-Masken.
Genau.
Sie haben KN95.
Masken geliefert.
Genau. Ich habe mir damals immer wieder erklären lassen, Frau Berndt, das ist im Grunde die chinesische Bezeichnung.
Standard.
Aber im Grunde ähnlicher oder
aber
fast.
Aber eben nur ähnlich.
Ja.
Und genau das ist der Punkt. Also ich habe mir in der Vorbereitung für die Sendung hier nochmal Ihre Sendung angeschaut, als Sie Herr Spahn im August 2020 hier sitzen hatten. Da hatten Sie die Finger ziemlich genau auf die richtigen Wunden gelegt.
Ehrlich?
Ja. Nur nicht die richtigen Antworten bekommen.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Doch.
Worum ging es da?
Vertraglich vereinbart war für uns, dass wir liefern durften KN95 Masken nach chinesischem Atemschutznormstandard. Ja?
KN95, so heißen die, ich weiß noch. Ja, genau.
Die wurden aber geprüft nach Anlieferung nach europäischem Standard, also nach dem europäischen Arbeitsschutzstandard.
TÜV.
Sie haben damals gesagt, der TÜV und die DEKRA sind Ihre Helden, wenn
das
ich
stimmt.
Sie zitieren darf. Das haben Sie damals gesagt.
Meine Helden heißen TÜV und DEKRA.
Ihre Helden heißen
das
TÜV und DEKRA, ganz genau.
Das ist wirklich wahr. Das ist ja irre.
Nur hatten wir so ein bisschen das Problem, dass damals der falsche TÜV engagiert war. Also die Prüfungen des BMG wurde der TÜV Nord beauftragt. Der hatte davor überhaupt nichts mit Atemschutzmasken zu tun. Die hatten auch keine standardisierten Prüfgeräte. Sie können sich gerne mal ein YouTube-Video anschauen. Da stellt der TÜV Nord seine selbst zusammengestellte Prüfstrecke dar. Mhm. Da gibt es irgendwo in der Mitte ein Bild von einer Anzeige Gerätefehler. Also wir haben die Masken nach chinesischem Standard einer europäischen Prüfung unterworfen. Das ist so ein bisschen, wie wenn Sie mit dem E-Auto zum TÜV fahren und dort einen Verbrenner-TÜV machen. Also ein E-Auto kann nun mal keine Abgasnorm erfüllen und ein E-Auto hat auch ganz andere Dinge.
Ja.
Das
und
passt einfach
ein
nicht
zusammen. Ein trauriges Detail ist ja im Grunde auch, dass das Bundesgesundheitsministerium zu der Zeit gar keine Qualitätskriterien festgelegt hat. Die haben in diesem Open-House-Verfahren ja gesagt, liefert uns, FFP2-Masken, darum ging es. Aber ansonsten stand da gar nichts drin. Und es waren, was halt auch diesem wundervollen Suthoff-Bericht zu entnehmen ist, haben dann Händler angefragt, aha, und welche Qualitätskriterien muss denn das haben? Da hat man dann erst im Gesundheitsministerium gedacht, Moment, da müssen wir vielleicht auch noch mal drüber nachdenken.
Ist das so gewesen, Herr Lauterbach?
Wir haben hier eine Prozessbeteiligte, daher äußere ich mich dazu nicht. Das ist ja klar, also das wird sie auch nicht gehören. Mhm. Und nur weil ich nichts sage, bedeutet das nicht, dass ich ihr zustimme. Das muss auch einmal gesagt werden. Also ist für mich wichtig, dass ich mich in der Sache nicht äußere als Prozessbeteiligte.
Nee, das haben wir schon verstanden.
Ich wollte nur sagen, ich habe ja heute erfahren erst, also dass die Kollegin heute da ist, kann mich dazu nicht äußern. Aber ich will nur einmal gesagt haben, die Tatsache, dass ich mich zu der Darstellung jetzt nicht äußere, bedeutet nicht, dass ich zustimme.
Das muss einmal klar sein. Ist auch klar, wie ich kann sowieso nicht überprüfen, ob die Masken fehlerhaft waren oder nicht. Ja. Wie viele von den Verfahren sind schon verloren gegangen, Lauterbach?
Möchte ich auch nicht sagen. Also wie gesagt, ich bin
Wie
viele anhängig sind? Es dürften noch etwa 80 sein. Es gab sechs Entscheidungen beim Oberlandesgericht, zuzüglich zwei Hinweisbeschlüsse. Die sind sehr eindeutig gegen den Bund. Da geht das Ganze, die ganze Begründung geht durch. Treuwidriges Verhalten, rechtsmissbräuchliches Verhalten, Vertragsbruch. Es gab ein Verfahren, das erste Verfahren, in dem quasi gegen den Bund geurteilt wurde. Das war am 6. Senat des Oberlandesgerichts in Köln. Da hat der Vorsitzende Richter damals, Herr Nolte, einen sehr eindringlichen Appell an das BMG gerichtet. Der sagte damals, pacta sunt servanda, Verträge sind einzuhalten. Mhm. Leider war niemand vom BMG zugegen, der sich das mal hätte anhören können und der auch mal miterlebt hätte, wie eindringlich die OLG-Richter wirklich alle Rechtspositionen des Bundes auseinandernehmen.
Mhm. Okay.
Wäre vielleicht auch was für Sie gewesen, Herr Lauterbach.
Aussage sozusagen gegen Aussage in gewisser Weise ein bisschen auch Kammerspiel, das wir hier heute da diesbezüglich erleben. Mhm. Das ist wirklich interessant. Herr Wedding, was geht Ihnen durch den Kopf als Wirtschaftsweiser, als Top-Ökonom, wenn Sie das hören? Open-House-Verfahren, 3,2 Milliarden. Ich meine, wir haben uns ja an Summen gewöhnt, auch gerade während Corona. Wir sind ja jenseits von Gut und Böse. Also wenn jemand, weiß ich nicht, beim Autokauf um 10.000 Euro über den Tisch gezogen wird, da regen wir uns alle immer noch wie wahnsinnig auf. Aber wenn 3 Milliarden für Masken so mal eben verbrannt werden oder Billionen, reden wir mittlerweile, das ist jenseits unserer Vorstellungskraft.
Ist es in der Tat. In meinem Hauptarbeitsgebiet habe ich es immer mindestens mit 2- bis 3-stelligen Milliardenbeträgen zu tun. Und unser Bundesinnen.
2- bis 3-stellige Milliardenbeträge.
Ja, das Rentenbudget sind 430 Milliarden. Krankenversicherung 340 und so weiter. Natürlich habe ich trotzdem noch nie eine Milliarde gesehen, nicht? Aber also, was mir hier auffällt, ist, das ist auch ein Thema im Sachverständigenrat gewesen, nicht? Öffentliches Beschaffungswesen hat ja auch Verbindung zum Beispiel zur Frage, wie wir jetzt mit unserem Verschuldungspaket umgehen können, da haben wir Probleme. Und das ist natürlich jetzt in so einer Krisensituation. Mhm. Das muss man aber natürlich immer auch dazu sehen. Mhm. In so einer Krisensituation dann vielleicht auch noch besonders schwierig, da richtig zu verfahren. Also hier kommt jetzt sicherlich ein Eindruck von Politik auch herüber, wo man sich dann fragt, wenn die jetzt noch so ein Schuldenpaket aufnehmen, wie soll das jemals gut gehen? Das würde ich jetzt nicht direkt daraus schließen.
Also mein ungutes Gefühl kommt immer dann auf und wird auch bestärkt, wenn ich hier wirklich Woche für Woche mantramäßig höre. Also zunächst wird sozusagen vorgetragen, wir haben jetzt diese riesigen finanziellen Spielräume, jetzt haben wir plötzlich Geld, ja, Geld und noch mehr Geld und so weiter. Und dann kommt immer der Nachsatz, aber wir müssen jetzt wirklich aufpassen, dass wir es richtig einsetzen. Und spätestens da kriege ich Angst. Geht Ihnen das auch so?
Also, dass man das richtig einsetzen muss, ist ja völlig richtig.
Ja, aber es ist wie so eine Selbstvergewisserung, verstehen Sie?
Und darauf zu achten, dass da Rahmenbedingungen für geschaffen werden, dass es auch gelingen kann. Das ist schon.
Aber es klingt autosuggestiv, verstehen Sie, wenn das so kommt. Ja. Wir müssen es aber wirklich richtig einsetzen. Geht das denn?
Wenn ich noch eins gleich dazu sagen darf, also Sie haben jetzt auch gesagt, der Staat hat ja jetzt richtig viel Geld. Der Staat hat riesige Kreditaufnahmemöglichkeiten sich geschaffen. Das ist noch nicht wirklich Geld oder sind noch nicht mal echte Finanzierungsmittel. Kein Vermögen in dem Sinne. Und ein zweiter Punkt in dem Zusammenhang ist, der Staat hat natürlich überhaupt kein Geld, außer dem, dass er den jetzigen oder zukünftigen Steuerzahlern oder Beitragszahlern abnimmt. Ja, also man hört auch so in politischen Diskussionen manchmal, der Staat hat ja so viel Geld, der kann doch dies und das machen. Nein, hat er nicht. Er muss es sich erst irgendwo besorgen.
Und Sozialisten sind dann immer die Leute, denen ständig das Geld anderer Leute ausgeht. Das ist ja nochmal so die Steigerung davon. Wenn wir über diese riesigen Schuldenpakete reden, können Sie einmal einfach mal ganz grundsätzlich erklären, was das eigentlich bedeutet? Ich lege Ihnen sozusagen den ersten Ball einmal hin. Wir nehmen jetzt so viel Geld auf, dass wir in wenigen Jahren schon 60 und vielleicht sogar noch mehr Milliarden nur für die Zinsen bezahlen werden. Im Moment sind wir, glaube ich, bei 30 ungefähr. Demnächst werden es ungefähr 60 sein. Das heißt, es ist so viel, wie der Verteidigungshaushalt kürzlich noch war. Nur für Zinsen.
Ja, ja.
So, der Bundeshaushalt ist bei einer halben Billion.
500 Milliarden.
500 Milliarden.
Genau, der Entwurf 2025, 35 Milliarden davon für Zinsen. Ja.
So, und jetzt rechnen Sie doch einfach mal alles das drauf, was wir jetzt gerade sozusagen an Verbindlichkeiten eingehen. Und erklären Sie mir dann bitte zum Schluss, wie viel Spielraum wir für das dann haben, was die Zukunft ist.
Das ist ja genau das Problem mit der Staatsverschuldung, nicht? Also in dem Moment, wo man sich irgendwie Kreditermächtigung verschafft und denkt, wo kann ich das alles für ausgeben, ist das ein tolles Gefühl wahrscheinlich. Aber was da halt dranhängt, ist eine Verzinsung. Mhm. Der Zins reagiert unter Umständen auch noch auf den Schuldenstand. Das ist jetzt in Deutschland überhaupt nicht ausgeprägt. Wir haben einen nach wie vor extrem günstigen Staatsschuldenzins. Der liegt so bei 2,5%. Wir gelten als hoch vertrauenswürdig in diesen Dingen. Bonität, AAA, das haben längst nicht alle Staaten. Also der britische Staat, der US-Staat zahlen 4,5% als Zinsen auf ihre Staatsverschuldung. Ja. Man hat die Zinsbelastung und zumindest bei den Notlagenkrediten, bei den Sondervermögen Bundeswehr 1, 100 Milliarden waren das, hat man auch noch Tilgungspläne gemacht. Das ist so ein Stichwort, was bei diesem neuen Sondervermögen momentan ganz wenig diskutiert wird.
Ja, das Wort Tilgung taucht hier selten auf in der Sendung.
Tilgen muss, und daran hängt dann eigentlich das Hauptproblem mit Staatsverschuldung. Das ist nicht irgendwie eine Belastung unserer Kinder und Enkel irgendwann in 40, 60 Jahren, sondern es belastet die Haushaltsspielräume in den nächsten Jahren, schon ganz unmittelbar. Und wenn Tilgung dann erst nach den 12 Jahren beginnen kann, dann belastet das eben die Haushaltsspielräume der drittübernächsten Bundesregierung, ganz massiv. Aber,
ganz ehrlich, was wäre denn die Alternative gewesen?
Nee, das ist noch mal was anderes, Herr Doktor. Ich will nur mal auf einer theoretischen Ebene einfach mal verstehen, volkswirtschaftlich, was das eigentlich gerade bedeutet. Der Punkt, der geht definitiv an Sie. Wir mussten irgendwas tun. Aber die Situation, in die wir da jetzt reinkommen, wie würden Sie die beschreiben?
Also vielleicht auch, ich bin jetzt eher noch beim Grundsätzlichen. Also diese Beschlüsse, dieses Schuldenpaket aufzunehmen, man muss sich auch diese Situation einer gewissen Dringlichkeit, gerade im Hinblick auf das Thema Verteidigung, die Vance-Rede in München, der Rausschmiss von Präsident Zelensky aus dem Weißen Haus. Also das war so ein Punkt, wo ich tatsächlich damit gerechnet habe, dass wir da jetzt sehr schnell irgendwas tun müssen. Dass dann auch noch ein Infrastrukturverschuldungspaket daneben gesetzt wurde. Ja, es lag zumindest in der Luft. Ja, diese Diskussion kommt ja nicht aus dem Nichts. Nach dem Verfassungsgerichtsurteil, das der letzten Bundesregierung tatsächlich, so was ihre finanzielle Planung betrifft, das Wasser ziemlich abgedreht hat, wurde sehr offen diskutiert. Namhafte Kollegen haben sich eingesetzt für ein Infrastruktur-Sondervermögen, sogar eine sehr interessante Allianz. Mhm. Der Vorschlag lag auf dem Tisch. Auch wir im Sachverständigenrat haben im letzten Jahresgutachten, also einfach im letzten Herbst noch, darüber nachgedacht, wie man mehr Investitionen in Infrastrukturausgaben für Verteidigung in Deutschland sichern kann. Wir hatten andere Vorstellungen. Wir fanden so ein Sondervermögen nicht ideal. Aber in dieser Situation im März 2025 war es wahrscheinlich das, was man am schnellsten hinkriegen konnte. Und gleichzeitig war es auch nur deswegen so schnell möglich, weil natürlich viele wichtige Anschlussfragen dann noch offen blieben. So, was genau für Investitionen, wie sichert man die Zusätzlichkeit? Also genau das, was man jetzt will, nämlich diese Mittel richtig einsetzen, sinnvoll verwenden, das ist jetzt noch harte Arbeit. Da muss im Errichtungsgesetz noch eine ganze Menge reingeschrieben werden. Da muss dann auch in der Umsetzung, dann müssen auch in manchen Dingen Beschaffungsverfahren ordentlich abgewickelt werden. Es muss darauf geachtet werden, dass Kapazitäten da sind, damit nicht die Preise hochgehen. Also da ist noch sehr viel Arbeit draußen.
Nochmal das Grundsätzliche. Also jetzt haben wir festgestellt, nur für die Zinsen 60 Milliarden demnächst. Wir haben diesen Bundeshaushalt von gut 500 Milliarden. Wir finanzieren zusätzlich aus dem Bundeshaushalt die Rente mit bezuschussen die mit 130 Milliarden.
Also nicht zusätzlich, es ist da drin, ne? Aber es ist ein fester Block, der natürlich auch andere Möglichkeiten dann einengt.
Genau, ich meine nur zusätzlich sozusagen zum System Rentenversicherung, buttern wir nochmal 130 Milliarden aus dem Haushalt da rein. Sind 130. Verteidigung demnächst ungefähr 170 Milliarden. Kommt das ungefähr hin?
Ja, wenn wir über 3,5% für Verteidigung plus die 1,5% noch für Infrastruktur, die ja auch notwendig ist, um Deutschland und Europa verteidigen zu können.
So, dann sind wir schon bei 300. Dann Bürgergeld ungefähr 50 Milliarden. Kommt das hin?
Nein, weniger.
Je nachdem, wie man rechnet, wenn man die Kommunen auch mit einrechnet, sind wir eher bei 50 Milliarden, würde ich sagen.
Gesamtausgaben 50 plus,
oder? Der Teil vom Bund ist viel geringer.
Ja.
Das heißt, da ist ein ganz großer Teil, und das ist auch das Problem der Amerikaner. Wenn man sich das anschaut, was die für Zins und Tilgung allein und dann Verteidigung ausgeben, bleibt selbst von diesem riesigen amerikanischen Staatshaushalt am Ende ganz, ganz wenig übrig, um andere Investitionen zu tätigen. Was bleibt denn bei uns noch übrig?
Die Spielräume sind zuletzt klein gewesen, wobei das nicht einfach nur so an diesem Deckel lag, der auf dem Budget drauf liegt, sondern schon auch am Verhalten der Politiker. Das war unser Thema im letzten Jahresgutachten. Wir hatten früher im Jahr mal gesagt, die Schuldenbremse kann man ja schon moderat lockern. Auch mit zu komplizierten Ideen, dass man das jetzt schnell irgendwie im März hätte umsetzen können. Und dann haben wir nur im Jahresgutachten nachgelegt und haben gesagt, das würde ja immer noch nicht reichen, damit der Staat investiert. Sondern wenn wir Schuldenbremse lockern, dann machen wir Spielräume für alles Mögliche größer. Ja. Und wir müssen im Grunde sicherstellen, dass diese zukunftsorientierten Ausgaben, das sind Investitionen, aber Verteidigung sind gar nicht nur Investitionen. Wir haben Bildung sehr ernst genommen. Statistisch sind das auch keine Investitionen. Das war dann auch mehr an die Länder. Wir brauchten im Grunde zusätzliche Regeln, haben wir uns vorgestellt, wie man sicherstellt, dass die aus dem Kernhaushalt und im Rahmen einer moderat gelockerten Schuldenbremse aufgebracht werden müssen. Und wie gesagt, das war sehr ambitioniert und so schnell auch nicht machbar. Wobei natürlich bei der Verteidigung auch noch dazu kommt, wenn Sie schnell die Bewegung machen wollen, von zuletzt hatten wir wirklich genau die 2% erreicht. Mhm. Ja. Die Vereinbarung, die ursprüngliche war, dass die NATO-Mitgliedstaaten bis 2024 2% des BIP ausgeben.
Da waren wir.
Und da waren wir 2024 erstmalig mit 1,6% des Bruttoinlandsprodukts im Kernhaushalt und weiteren 0,4% aus dem Sondervermögen Bundeswehr vom Jahr 2022. Das heißt, als Herr Trump sich 2017 da schon so aufgeführt hat, hatte er im Grunde nicht recht im Hinblick darauf, dass wir irgendwie der NATO Mittel vorenthalten. Er hatte schon recht im Hinblick darauf, dass bis dahin der Aufwuchs nämlich enorm schwach war. Aber in den Jahren danach haben wir also kräftig zugelegt, hatten genau die 2% erreicht. Nur wenn wir jetzt sehr schnell auf 3,5 gehen wollen, das ist die NATO-Vereinbarung, oder auch wenn wir einfach nur sagen wollen, wenn wir uns auf den Schutz der Amerikaner nicht mehr hundertprozentig und über einen längeren Zeitraum, wo wir Planungssicherheit, Sicherheit in Europa aber auch haben wollen, verlassen können, dann müssen wir da tiefer reingehen. Und darum hat man ja auch bei den Verteidigungsausgaben jetzt gar nicht ein Sondervermögen gemacht, das irgendwie limitiert ist. Man hat tatsächlich gesagt, alles, was über 1% des Bruttoinlandsprodukts hinausgeht, kann kreditfinanziert werden. Das ist auf Dauer nicht durchzuhalten. Dann fliegt uns der Schuldenstand um die Ohren. Aber wir müssen im Grunde die Verteidigungsausgaben, die wir in 4-5 Jahren auf dem Niveau haben wollen, anschließend auch in den Kernhaushalt einpassen.
Und wir müssen doch deswegen Strukturreformen machen. Wo müssen wir ran?
Ja, Strukturreform ist natürlich so ein ganz großes Wort,
wo man... Struktur, ich denke jetzt an Rente, an Arbeit und Soziales. Ja. Kann dieses Budget dort bleiben, wo es ist? Können wir das mit den Renten, auch mit den Garantien, die wir geben beispielsweise? Und ich sage ausdrücklich dazu, ich gönne jedem seine Rente. Es ist nicht das Thema. Aber was passiert da eigentlich gerade?
Ja, also Rente als Reformprojekt ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Da geht es auch um demografische Alterung und Prozesse, die man eigentlich seit 30 Jahren hat kommen sehen. Wenn wir über den Bundeshaushalt sprechen, dann ist natürlich die Frage, warum da 130 Milliarden Jahr um Jahr übertragen werden, warum das so viel sein muss. Einfach rausstreichen können Sie es auch nicht. Dann haben Sie tatsächlich ein Riesenloch im Rentenbudget geschaffen. Sondern wir müssten reden über die Leistungen, versicherungsfremde Leistungen, sagt man, die der Rentenversicherung vom Bund aufgegeben werden und mit diesen übertragenen Mitteln, mit diesem Bundeszuschuss nachher abgegolten werden. Und da also dann im Grunde, ja, nicht das, was jetzt immer passiert in Haushaltsprozessen. Irgendwie sagt man, wir brauchen noch 3 Milliarden, dann kürzen wir mal den Bundeszuschuss, ohne zu fragen, was darf denn dann die Rente auch weniger auszahlen? Nein, darf sie ja nicht. Also dann macht man im Grunde, ich bringe den Satz noch zu Ende, Herr Lauterbach, dann höhlt man im Grunde die Reserven des Rentensystems schneller aus, als sie ohne dies gerade leerlaufen. Sondern wir müssen eine klare Zuordnung haben, womit beauftragt der Bund die Rentenversicherung. Dafür gibt er Geld. Und wenn er das nicht mehr will, dann fallen aber auch die entsprechenden Ansprüche weg.
Nee, das meine ich. Worauf läuft das dann hinaus in der Konsequenz? Müssen wir dann länger arbeiten? Müssen wir mit weniger Rente uns zufrieden geben? Worauf läuft das hinaus? Können Sie das einmal erklären?
Länger arbeiten müssen wir ja im Grunde sowieso. In dem Maße, wie unsere Lebenserwartung steigt, ist das die naheliegendste, die ursachengerechte, die systemgerechte
Anpassung. Wenn Sie den Satz als Politiker, als Sozialpolitiker hier sagen, werden Sie morgen geteert und gefedert.
Ja, das ist bitter, nicht? Also es gibt im Grunde so im Kontext, und da sind wir jetzt eher bei demografischer Alterung als bei der Frage Infrastrukturinvestitionen und so. Ja. Wenn wir einfach nur mal das Rentensystem selber anschauen und die demografische Alterung, die beschleunigt wird durch den Renteneintritt der Babyboomer, aber ja nicht hervorgerufen. Sondern in Wirklichkeit sind es zwei Hauptursachen. Es ist die gesunkenen Geburtenzahlen gleich nach dem Babyboom und die Erwartung, dass die Lebenserwartung auch immer weiter steigt. Die ist zuletzt ein bisschen langsamer geworden im Anstieg,
hat
in
Corona regelrecht Sprung nach unten gemacht. Aber wie lange müssen wir arbeiten, Herr Berlin? Jetzt sitzen ganz viele Leute vorm Fernseher und sagen, okay, wie lange? Wie lange geht das Elend noch?
Ja, Erstmal, man muss natürlich nicht bis zur Regelaltersgrenze arbeiten. Wir haben in einem Reformprozess, der den demografischen Wandel früh schon mal ernsthaft ins Auge gefasst hat, Ende der 90er Jahre, die Regelaltersgrenze wirklich straff gezogen bei 65. Vorher war die extrem durchlöchert. Gab es viele Möglichkeiten, vorher abschlagsfrei in Rente zu gehen. Und haben dann aber auch gesagt, das müssen die Leute nicht. Sie können früher gehen, aber dann nur mit Abschlägen, die... Das Wort Abschlag ist natürlich irgendwie hässlich. Ja, das ist, klingt nach Strafaktion. Diese versicherungsmathematischen Abschläge, die man eigentlich bräuchte.
Also weniger.
Die noch ein bisschen höher sein müssen, ja, als die, die wir haben. Die schichten im Grunde den erworbenen Rentenanspruch von der erwarteten Restlebenserwartung ab Alter 65 um auf die verlängerte Laufzeit, wenn man ein Jahr früher geht, zwei Jahre früher geht.
Aber die mal dagegen zu halten. Zunächst einmal schauen wir uns den Bundeszuschuss an. Das höre ich ja jeden Tag. Lass uns doch den Bundeszuschuss bei der Rente kürzen.
Den kann man nicht einfach kürzen.
Wenn man das kürzen würde, der größte Teil, das sind tatsächlich die Renten der Menschen aus Ostdeutschland, die einfach lange Zeit nicht eingezahlt haben in das deutsche System. Und davon werden diese Renten bezahlt. Wenn ich den Bundeszuschuss dort kürze, dann sind diese Renten in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen-Anhalt, die schrumpfen zusammen wie ein Soufflé. Das ist dann weg. Davon werden von diesem Bundeszuschuss...
Ja, so, Herr Welling ist großer, nicht überzeugt einmal, von dem Argument.
Ja, darf ich aber trotzdem zu Ende führen, bevor die Gegenrede. Ein großer Teil, ich sage nicht alles, aber ein großer Teil des Bundeszuschusses unterstützt die Renten in den neuen Bundesländern, weil dort die Anrechnungszeiten nicht da waren. Der zweite Punkt ist der, wenn ich jetzt die Arbeitszeit erhöhe und so weiter, dann muss ich auch ein anderes Problem lösen. Und zwar diejenigen, die gearbeitet haben und nicht viel verdient haben, die sterben in Deutschland im Durchschnitt, wenn es Männer sind, 8 Jahre früher und wenn es Frauen sind, 7 Jahre früher. Und somit, also wenn ich jetzt tatsächlich bei allen das Rentenalter in die Höhe setze,
dann haben die nichts mehr davon.
Dann haben die gar nichts mehr davon. Ja. Also wenn ich dann, was habe ich denn von einer Rente, wenn ich bis 67 arbeite oder bis 69 oder demnächst bis 70? Und diese Leute, die hart gearbeitet haben, die leben im Durchschnitt bis 72, 73. Dann haben die 50 Jahre eingezahlt und kriegen 2 Jahre Rente. Dann ist das System kaputt. Ich kann nicht hingehen und bezahle Beamten im Durchschnitt fast 20 Jahre Rente, die sehr hoch ist, die Pension, was ich gönnen kann, und zahle den Menschen, die hart gearbeitet haben und in Deutschland, weil das Gesundheitssystem so schlecht ist, so früh sterben, den zahle ich dann 2 Jahre eine niedrige Rente. Das ist ein so großes Ungerechtigkeitssystem. Es kann nicht vermittelt werden, dass eine hohe Pension für 20 Jahre im Durchschnitt bezahlt wird, derweil für denjenigen, der am Bau gearbeitet hat, eine Rente für 2 oder 3 Jahre bezahlt wird, die dann auch noch sehr niedrig ist. Das ist nicht richtig.
Gutes Argument, das er gerade macht,
Herr Werner. Es sind mehrere Punkte dran wirklich wichtig. Also auch zum Beispiel würde ich selber darauf hinweisen, dass unser System der Beamtenversorgung, so wie es jetzt aufgestellt ist, nicht langfristig finanzierbar ist. Und dass ja auch dieses Nebeneinander der verschiedenen Systeme wahrscheinlich es schwieriger macht, Rentenreformen zu machen. Der Sachverständigenrat hat sich damit beschäftigt. Ja, wir kriegen oft auch die Kritik, immer redet ihr nur über Rente, redet doch mal über Beamtenversorgung. Ich schicke dann manchmal einfach das Kapitel. Ja, da sind 30 Seiten drin über die Beamtenversorgung. Ich würde es trotzdem ein anderes Thema nennen. Bleiben wir mal gerade beim Rentenalter. Da ist es tatsächlich so, wir haben diese Unterschiede stark korrelierend mit dem jeweiligen Einkommen. Da kann man auch versuchen, eine Antwort drauf zu finden. Aber die Logik muss folgende sein. Wir haben die steigende Lebenserwartung und der Vorschlag, der eigentlich von vielen Kolleginnen und Kollegen von mir seit Jahren vertreten wird, ist, dass ein Anteil dieser mittleren steigenden Lebenserwartung eben in der Verlängerung der Erwerbsphase umgesetzt wird und ein weiterer Teil dann natürlich in der längeren Rentenphase umgesetzt wird. Das ist ein Mechanismus, um den Effekt der steigenden Lebenserwartung für die Rentenfinanzen zu neutralisieren. Neutralisieren.
Dann müssen Sie aber auch mitbedenken, zum einen, in Westeuropa haben wir die niedrigste Lebenserwartung. Und weshalb haben wir in Westeuropa die niedrigste Lebenserwartung? Weil die einfachen Menschen, die nicht so viel verdienen, so früh sterben. Und bei den Menschen, die wenig verdienen und hart gearbeitet haben, wächst die Lebenserwartung in Deutschland im Moment überhaupt nicht. Sie sprechen von einer wachsenden Lebenserwartung. Die gibt es aber nicht für Menschen, die hart arbeiten. Da wächst die Lebenserwartung nicht. Und die Leute haben jetzt schon zu wenig von der Rente. Die sterben jetzt früh, haben wenig von der Rente. Die hören dann, die Lebenserwartung wächst. Dann ist aber gerade der Vater gestorben.
Ja.
Das kann ich, da muss ich fair sein. Also diese Chimäre, bei uns wächst die Lebenserwartung. Erstens, in ganz Westeuropa werden die Menschen älter. Wir machen im Gesundheitssystem zu wenig, um das zu ändern. Und zum Zweiten, die Lebenserwartung wächst im Wesentlichen bei denjenigen, die gut verdienen, die besser verdienen, die Angestellte gewesen sind oder gar Beamte gewesen sind. Dort haben wir noch Zugewinne, aber bei den einfachen Menschen, die wenig verdient haben, da haben wir keine Zugewinne. Und das ist es oft so, dass die Leute früh sterben und vorher lange krank gewesen sind. Das kann ich Ihnen als Arzt sagen. Und daher, das ärgert mich ein bisschen, wenn der Eindruck erweckt wird, als wenn in Deutschland die Lebenserwartung immer weiter stärken würde.
Dann möchte ich endlich eigentlich zu dem Punkt kommen, den ich gerade schon sagen wollte. Wir brauchen aus meiner Sicht trotzdem diese Regel, bezogen auf die mittlere Lebenserwartung. Und dann können wir nachdenken über die Härtefallregelung, die wir brauchen. Die deutsche Rentenaltersdiskussion, die wir führen, heißt immer, es gibt da die Härtefälle, also müssen wir die Regeln für den Normalfall nach den Härtefällen richten. Und das ist nicht der richtige Ansatz. So kriegen wir auch demografischen Wandel im Rentensystem, in der Kranken-, in der Pflegeversicherung überhaupt nicht
hin. Ja, so kriegen wir auch die Strukturreformen nie hin, die wir eigentlich ja dringend bräuchten. Darüber besteht ja seltsamerweise immer Einigkeit, aber über den Weg dahin können wir uns nie einigen. Sehen Sie als Gesundheitsjournalistin, Expertin auch so, letzter Satz.
Absolut, weil es ist ja skandalös, dass wir sagen, na ja, aber die Armen sterben auch früher, ja, dass wir das einfach so hinnehmen und daran unser Rentensystem anpassen wollen. Also gut, Härtefallregelung unbedingt, aber noch besser natürlich, den Menschen auch zu einem gesunden, langen Leben zu verhelfen. Genau. Und da gibt es eigentlich ja jede Menge Möglichkeiten, so die in diesem Land lange, lange nicht genutzt werden. Also es ist tragisch.
Wenn Sie als die drei Experten in dem Zusammenhang sagen, da gibt es viele Möglichkeiten, die wir offensichtlich nicht nutzen, dann sollten wir das mal diskutieren bei nächster Gelegenheit. Glaube ich, wäre spannend, da mal wirklich einzusteigen, wenn Sie einverstanden sind.
Absolut.
Also selbe Welle, selbe Stelle. Und vielleicht hat Frau Gulden bis dahin schon den Prozess gewonnen, dann kommen Sie noch mal auf ein Sektchen vorbei.
Das glaube ich nicht.
Er glaubt nicht. So, jetzt haben wir erfahren, was ihm durch den Kopf geht.
Wir müssen sprechen.
Danke Ihnen allen ganz herzlich. Das war sehr interessant. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update. Und wir sind da am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.